Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Das Buchmesse Extra.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. In der letzten Folge habt ihr Teil 1 gehört von unserem Buchmesse-Literatur-Special. Zufällig haben Jan und ich die ersten beiden Bücher vorgestellt und wir setzen jetzt fort mit den Büchern von Doro und Hanna. Darauf freuen wir uns natürlich sehr, aber ihr habt beim letzten Mal ja mitbekommen, die Folgen sind ein bisschen anders. Keine Studie des Monats und die Überraschungskategorien, die habe ich mir ausgedacht. Ja, beim letzten Mal durften sich die drei Gäste über ihre Erlebnisse mit Literatur austauschen und ihre emotionalen Erlebnisse und Bezüge darstellen. Wir haben dann nach Jans Buchvorstellung von Sarah Kuttner einen Cut gemacht und machen jetzt die zweite Folge. Und deshalb hat Doro, die gleich mit ihrer Buchpräsentation beginnen wird, das große Vergnügen, die zweite Überraschungsaufgabe vorzulesen. Ihr dürft also gespannt sein auf die zweite Folge, den zweiten Teil von Traditionell Unkonventionell Extra, der Literatur-Podcast. Ach ja, schön. Wir machen jetzt einfach weiter, ihr Lieben. Euch geht's noch gut, ne?
Mhm. Ja.
Aber wie bei jeder Folge wird am Anfang erstmal angestoßen, ne? In diesem Sinne, auf die zweite Folge unseres Literatur-Specials. Prost,
Prost. Prost.
Hanna, du hast ja meine Regieanweisungen auch gut befolgt. Du hast so ein paar persönliche Dinge mitgebracht, die dahinter Jan angepinnt sind.
Stimmt.
Was hat's denn eigentlich mit dem Bild auf sich, was sich so ein bisschen löst, obwohl du das sehr professionell mit Klebeband fixiert hast?
Sehr professionell, außer an dieser Ecke, da habe ich gedacht, da muss ich sparen.
Tatsächlich, ich glaube, das ist Kunst und Absicht.
Genau.
Ja.
Und das kann nicht weg. Das ist tatsächlich ein Bild von Doro, denn wir teilen uns eigentlich diese Wand.
Ach, das ist Doro, okay, ja, wow.
Ja.
Das ist ja die perfekte Überleitung. Doro, was hat es mit dem Bild auf sich?
Pass auf, wie du vielleicht erkennen kannst, ist das... mit dem Kopf, das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer, einem meiner Lieblingskünstler. Und wie es häufig in der Kunst so ist, werden alte oder bekannte Bilder mittlerweile in so einem neuen Design vorgestellt. Und so ist es auch hier. Wir haben den Kopf und wir haben einen Frauenkörper, der gar nicht sehr traditionell aussieht. Und ich fand tatsächlich den Mix ganz toll und überlege mir, ob ich das Poster nicht auch für mich privat kaufe.
Ach, das hast du zu Hause noch gar nicht hängen?
Doch, ich habe das Mädchen mit dem Perlenohrring habe ich schon hängen, den Kopf.
Aber nicht diese moderne Interpretation.
Noch nicht davon. Die moderne Interpretation, genau.
Okay, es ist total krass, diese Überleitung, als wäre es vorbereitet gewesen und dann auch noch so direkt so ein Bildungsanspruch mit Vermeer. Das müssen wir irgendwie wieder runterziehen. Und da habe ich doch was vorbereitet. Doro, bevor wir zu deiner Buchvorstellung kommen, darfst du die zweite Überraschungsaufgabe vorstellen, die ihr jetzt lösen müsst.
Gut, seid ihr bereit?
Ja.
Literatur, das Quiz.
Oh no.
Als LiteraturexpertInnen denkt ihr, dass ihr bereits alles wisst?
Nein.
Nun sind wir gespannt. Der Quizmaster Georg hat einige Fragen für euch vorbereitet, die ihr im Wettbewerb miteinander lösen sollt. Zu gewinnen gibt's den Titel Quiz-Einhorn des Tages.
Wow.
Mein Vorschlag wäre, es gibt da so ein paar Fragen, dass ihr alle auf euren Blöcken Antworten notiert, die dann hochhaltet und wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. Ich habe 5 Fragen vorbereitet und ich denke, das sollte ausreichen, um GewinnerInnen auszumachen. Was denkt ihr, liebe Quiz-TeilnehmerInnen, wie viel Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft?
Aller Bücher, aller gekauften Bücher in Deutschland?
Weltweit.
Oh, wow.
Das fällt mir drauf.
Werden von Frauen gekauft.
Gekauft.
Ja. Weltweit. Schreibt eine Zahl zwischen 0 und 100 Prozent auf. Und jetzt hochhalten, bitte. Jan, aber haben alle? Jan noch nicht?
Ja.
Okay. Hanna, du hast 80 Prozent. Jan, du hast 79. Und Doro, 66 Prozent. Richtig? Habe ich das richtig vorgelesen?
Ja.
Wunderbar. Den Punkt bekommt Doro. In der Tat ist es so, dass 68 Prozent aller Bücher von Frauen gekauft werden.
Punkt für mich. Ich mache einen Strich bei mir.
Eine Analogie zum letzten Literaturpodcast, nicht der ersten Folge davon, sondern dem mit dir, Hanna. Wir haben uns ein bisschen auch darüber unterhalten, wie lange man so ein Buch wirklich liest und wie schnell es einen fesseln muss, bis man es wegliest. Und nun die Frage an euch. Was glaubt ihr, wenn LeserInnen das Interesse an einem Buch verlieren, dann geschieht das durchschnittlich auf Seite Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag mal auch wieder zwischen 0 und 100 Seiten. Ich habe ja immer mal gesagt, ich gebe einem Buch 100 Seiten, wenn es mich da nicht catcht, fliegt's raus.
Das habe ich noch so sehr im Kopf, dass ich fast 100 aufgeschrieben hätte. Aber jetzt, wo du nochmal das einordnest. Okay.
Dieses Schweigen macht mich ganz betroffen. Und wir zeigen auch, auf Seite 23 sagt Jan, auf Seite 34 sagt Hanna, auf Seite 15 sagt Doro. Jan, welche Seite hast du? Ich bin extrem beeindruckt von eurer Sachkompetenz und am Ende hat wieder Doro den Punkt. LeserInnen verlieren durchschnittlich auf Seite 18 das Interesse.
Wow, die Buchexpertin.
Ja, voll.
Literaturexpertin Doro Theorisch. Es gibt insgesamt 5 Fragen, also strengt euch an. Sie hat schon fast gewonnen.
Ja. Ich gönn's dir.
Wow. Danke. Okay. Was denkt ihr, hat das teuerste Buch der Welt auf einer Auktion gekostet?
1 bis 100?
Oder? Ich sag mal so, wir sind im Millionenbereich.
Ja.
Ich gebe euch
das teuerste Buch, wie viel hat es gekostet?
Ich verrate euch auch, dass es Bill Gates war, der es gekauft hat.
Das ist ja manchmal auch so extrem
absurd. Erzählst du uns noch, was es für ein Buch war?
Natürlich.
Danach?
Okay.
Okay. Okay, Hanna, du denkst 3 Millionen. Jan, du denkst 86 Millionen. Doro, du denkst 20 Millionen.
Oh Gott, ich bin... Und? Habe ich gewonnen?
Ich befürchte, es ist wieder Doro. Das teuerste Buch der Welt hat Bill Gates für 30,8 Millionen auf einer Auktion ersteigert.
Das
es
war eine
ist
Null
der
hier.
Codex Leicester, eine Sammlung von Notizen und Skizzen von Leonardo da Vinci. Also Doro unschlagbar, aber es geht jetzt um Platz 2 LiteraturexpertInnen.
Nur mal kurz, was macht man mit so einem Buch? Also das leiht man auch bestimmt dann auch irgendwie dem Museum irgendwie aus? Oder?
Ich glaube, wenn du so viel Geld hast wie Bill Gates, ist es egal.
Stellst du dir das dann echt?
Naja, ist vielleicht auch eine Wertanlage. Ist eine Tech-Bubble, kann immer platzen.
Vielleicht auch das. Okay, 2 Fragen noch. Vielleicht schaffen unsere VerliererInnen des Tages es auch, so ein bisschen Vize-Quiz-Einhorn zu werden. Und zwar geht es jetzt um das Thema Kurzgeschichten. Was glaubt ihr, aus wie vielen Worten die kürzeste Kurzgeschichte besteht? Doro, du bist jetzt mal raus, ne? Weil du hast schon gewonnen. Oh, du darfst mitmachen, komm.
Danke, danke.
Ich schätze es mal. Wenn du jetzt wieder gewinnst, muss ich dich trotzdem ignorieren.
Wörter, ne?
Zwischen 1 und 100.
Sagen wir zwischen 1 und 100, ja. Also zwischen 0 und 100. Könnte ja auch 0 sein, aber das wäre ein bisschen merkwürdig. Ich sage mal, es ist nicht 0 und es ist nicht 100. Ich gebe euch einen Tipp. Ich liebe es, wenn ich sie quälen kann. Und das Schlimmste kommt erst noch. Hanna, 27 Worte. Jan, 34. Doro, 48. Jetzt haltet, nee, das ist tatsächlich so, dass ihr beide gewinnt. Hanna nochmal. Hanna, du hast den Punkt. Es sind tatsächlich 6 Worte.
Oh.
26.
Über Literatur lässt sich bekanntermaßen nicht streiten und die kürzeste Kurzgeschichte wird Ernest Hemingway zugeschrieben. Sie lautet For Sale, Doppelpunkt, Baby Shoes Never Worn. Literarische Meisterwerke von Ernest Hemingway. So, aber Hanna, du hast einen Punkt. Also ich bin ganz begeistert. Doro, du bist ja sowas von daneben.
Einmal ist es auch okay.
Einmal kann man das auch machen. Jetzt, ich habe so viele tolle andere Fragen. Ich überlege jetzt gerade, welches ich sozusagen euch dann frage. Was glaubt ihr, und das ist jetzt wirklich auch eine einfache Frage, ist das meistgedruckte Buch der Welt?
Gibt es Auswahl irgendwie?
Nein. Das ist jetzt Allgemeinwissen. Und wir haben ja jemand hier, der auch Germanistik studiert hat. Wusstet ihr eigentlich, dass den Rekord bei den aus öffentlichen Bibliotheken gestohlenen Büchern, also welches Buch wurde am meisten aus öffentlichen Bibliotheken gestohlenen Büchern, das Guinness-Buch der Rekorde ist? Witzig, ne? Aber das war nicht die Frage.
Um dann halt auch da reinzukommen. Stehe ich jetzt schon drin? Stehe ich jetzt schon drin?
Okay, ihr Lieben, was glaubst du, Hanna, ist das meistgedruckte Buch der Welt?
Die Bibel.
Jan?
Safe.
Bibel.
Ja. Gut, ich...
So, okay, ich gebe zu, es ist nur die Vorbereitungsfrage gewesen, denn die eigentliche Quizfrage lautet an euch beide. Du bist ja raus, weil du schon gewonnen hast.
Ich bin raus.
Was glaubt ihr denn, wie oft oder nein, wie viele Exemplare es im Jahr 2020 weltweit gab.
Ich finde das schwierig, wenn du da nicht sowas sagst wie A, bla bla bla, B, bla bla bla.
Okay. Ich finde, du darfst den Quizmaster nicht kritisieren, okay. Aber ich versuche dir mal entgegenzukommen. Ja. Es ist zwischen 1 Million und 10 Milliarden.
In welchem Jahr?
2020. Also nicht, die wurden da nicht gedruckt, sondern sie existierten in diesem Jahr überall auf der Welt.
Also das beinhaltet alle jemals gedruckten Bibeln.
Richtig. Die Bibel ist ja nicht nur das meist gedruckte, sondern auch das meist verkaufte und am meisten übersetzte Buch der Welt. So viel zu traditionell und konventionell, dem Aufklärungspodcast. Und die Frage ist jetzt, wie oft gibt's den Schinken? Der natürlich auch in meiner Bibliothek zu finden ist. Wie ist es bei dir, Doro? Gibt's den da auch?
Natürlich.
Hast du auch gelesen?
Zum Teil.
Jeden Abend wahrscheinlich. Dein Klar. Freund liest dir immer daraus vor.
Jeden Abend.
Hoffentlich guckt das nicht. Okay, Jan, Hanna, seid ihr soweit?
Ja, ich bin soweit.
Ich habe die Bibel übrigens nicht zu Hause. Ich finde das Papier auch einfach zu dünn.
Und die Schrift zu klein. Ja. Es gibt keine Bilder.
Ist nicht sehr inklusiv, in der Tat. Nicht barrierefrei. Gibt es bestimmt auch als Hörbuch. Okay, es kommt jetzt darauf an, ob Hanna Vizemeisterin oder wir zwei Zweitplatzierte haben. Okay, ich bin ganz aufgeregt. Trommelwirbel. Jan schreibt nicht so lange. Und jetzt fangen wir mit Jan an. Wie viel sagst du? 9,38 Milliarden? Hanna, 150 Millionen. Wir haben zwei Platzierte. Es gibt in der Tat 5 Milliarden Exemplare der Bibel im Jahr 2020.
Wer liest denn sowas noch?
Leute, die Religionswissenschaften, Theologie studieren oder wie ich einfach in den Himmel kommen wollen. Genau, danke für traditionell unkonventionell das Literaturquiz und gewonnen hat, wie wir schon sagten, Doro, die sich morgen das Quiz-Einhorn des Tages nennen darf. Doro, damit kommen wir auch schon direkt, als wäre es geplant und überlegt, zu deiner Buchvorstellung. Du hast das Wort.
Eine bessere Überleitung hätte es gar nicht geben können, Georg, oder?
Nee, definitiv. Also, ich trinke noch einen Schluck darauf.
Genau, ich finde es ganz toll, dass ich heute die Kinderbuchabteilung abdecken darf mit meiner Buchvorstellung. Und zwar stelle ich das Buch Wer ist die Schnecke Sam vor? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin ganz begeistert von dem Buch. Es ist von zwei polnischen AutorInnen, einmal Maria Pawlowska und einmal Jakub Samalek. Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig ausspreche. Es tut mir leid, falls es nicht so ist. Die haben sich nämlich beide gedacht, hey, es kann eigentlich nicht sein, dass die Kinderbücher immer sehr stereotype Familienbilder aufzeigen. Oder dass Vorurteile häufig irgendwie darauf beruhen, dass es natürlich ist oder der Biologie entspricht. Und das Buch möchte dagegen halten. Und zwar geht es hier um die Schnecke Sam. Und an seinem ersten Tag sagt die Lehrerin Frau Okapi, hier fangen wir mit der ersten Übung an. Ihr müsst euch entscheiden, die Mädchen von euch gehen auf die rechte Seite und die Jungs auf die linke Seite. Und alle Tiere, Kinder können sich entscheiden, außer die Schnecke Sam. Und bevor es weitergeht mit dem Buch, lese ich euch genau die Situation vor, weil die einfach genau das aussagt, worum das Buch dann auch weiterhin geht. Willst du denn nicht los, Kleine? Die Lehrerin ging sichtlich besorgt auf Sam zu. Willst du nicht spielen? Nein, darum geht es gar nicht, stotterte Sam. Worum geht es denn? Willst du nach Hause gehen? Sam sprach immer leiser. Ich weiß einfach nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Wie, du weißt es nicht, sagte Frau Okapi verwundert. Haben es dir deine Eltern nicht gesagt? Das ist nicht so. Jede Schnecke kann entweder ein Junge oder ein Mädchen sein. Man muss sich entscheiden. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich lieber ein Samuel oder eine Samantha sein möchte. Wenn du gerne Fußball spielst, dann bist du ein Junge, meldete sich der kleine Waschbär zu Wort. Er sprach wie ein Experte. Wenn du Puppen magst, dann ein Mädchen. Ganz einfach. Du hast kein Haargummi, also bist du ein Junge, entschied das Mäuschen. Aber sie hat ja gar keine Haare. Wozu braucht sie ein Haargummi? Protestierte das Käferchen. Sie hat einen rosa Rucksack. Mädchen haben rosa Rucksäcke, gab das Fröschlein seinen Senf dazu und blies altklug die Backen auf. Jedes Tier hatte seine eigene Meinung. Alle sprachen gleichzeitig und zeigten mit dem Finger auf Sam. Ja, und was dann passiert, ist einfach, kennt man bestimmt bei Schnecken, wenn man die so antupft und die sind so ein bisschen, haben Angst oder sind unsicher. Ja, Sam hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Und was dann passiert ist, ist, dass die Sozialpädagogin, das ist ein Wasserschwein namens Magda, zu Sam kam und meinte, Sam, pass auf, heute ist erster Tag und es ist ein Projekt, dass ihr alle in den Wald geht und die Tiere dort fragt, wie ist das Gewitter? Wie war das? Ja, für euch? War es den Tag davor? Einfach sozusagen auf die Erde gerasselt ist. Und Sam geht in den Wald und trifft ganz spannende Tiere. Und zwar Tiere, die nicht sehr stereotyp sind, wie wir vielleicht denken würden. Herr Schwan, Frau Schwan. Nee, so Tiere trifft er nicht. Er trifft nämlich zum Beispiel ein Äffchen, ganz spannend. Und zwar, ich muss kurz lesen, ein Weißbüscheläffchen. Und das Weißbüscheläffchen ist eine Frau und hat zwei Ehemänner. Und berichtet über den Alltag, wie es ist mit zwei Männern und wie das heißt, das Haus wieder aufzubauen, weil das Gewitter hat das Haus zerstört. Sam ist völlig verblüfft über dieses Tier und geht weiter und trifft Frau Henrika Lippfisch. Und witzigerweise findet sie gar nicht Frau Lippfisch, denn Frau Lippfisch ist jetzt Herr Henry Lippfisch. Weil diese Fischsorte kann sich mit einer Geschlechtsumwandlung unterziehen, je nachdem, ob es mehr Männer oder mehr Frauen gibt in der Gruppe der Fische. Und dann geht Sam weiter und trifft zwei schwarze Schwäne. Und die leben als schwules Ehepaar zusammen. Und Sam fragt alle über das Gewitter aus und geht dann weiter zur Lucina Eichhörnchen. Sie ist die Bürgermeisterin der Stadt oder des Waldes. Und die hat mit ihrer Frau ein Baby und sie säugen beide. Sam ist ganz begeistert, schreibt diesen Bericht, kommt am nächsten Tag in die Schule und ist total begeistert, darüber zu berichten, was er alles erlebt hat. Und hat aber auch festgestellt nachher, dass es natürlich nicht nur ums Gewitter ging bei dieser Projektarbeit, sondern eben auch rauszufinden, dass er als Schnecke Sam jetzt nicht außergewöhnlich ist, nur weil er noch nicht sagen kann, ob er ein Mädchen oder ein Junge ist. Und ich finde das Buch so besonders, weil es einfach aufzeigt, ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir vielleicht mal uns geschämt haben, wo wir unsicher waren, wo wir vielleicht auch eine Einstellung hatten oder irgendwas hatten, wo wir gegebenenfalls auch gemobbt wurden. Und ich glaube, wir waren alle dankbar, wenn dann ja jemand war, der oder die uns unterstützt hat, begleitet hat und gezeigt hat, hey, pass auf, du bist gar nicht so anders, wie es vielleicht gerade den Anschein hat. Guck mal, es gibt so viele andere unterschiedliche Lebensformen, Liebesformen, Geschlechtsformen. Und mit diesem Kinderbuch wird das einfach auf so eine ganz nette Art und Weise dargestellt. Ne? Man kann sich schnell mit Sam identifizieren, fühlt sich gleich wieder so ein bisschen in diesen Schulalltag reinversetzt.
Gruselig.
Und hat einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Thematik, die auch uns Erwachsenen ganz gut tun kann. Ja, und damit wollte ich jetzt eigentlich direkt mal fragen, ob ihr auch in eurer Kindheit Kinderbücher hattet, die nicht so klassisch waren, wie man es vielleicht kennt, ne? Also was man vorgelesen bekommen hat, sondern ob ihr auch Kinderbücher hattet, die vielleicht ein bisschen einen diverseren Gedanken aufgegriffen haben.
Wie war das in Brandenburg? Gab es da Kinderbücher, wa?
Also ja, natürlich gab es Kinderbücher, dass die jetzt divers aufgestellt waren. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, gab es sowas wie Diversität irgendwie Anfang der 90er schon? Also gab es, wurde es so benannt? Vermutlich nicht.
Nee.
Hat sich da irgendjemand drum geschert, wie der Buchmarkt oder der Kinderbuchmarkt aussieht? Wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, nee, klassische Grimm-Märchen dann vermutlich auch eher.
Ja, Grimm-Märchen, Wilhelm Busch, Struwwelpeter und Max und Moritz und so, die aus heutiger Perspektive auch sehr kritisch zu sehen sind. Mhm. Umso schöner finde ich tatsächlich die Entwicklung im Kinderbuchmarkt. Wir haben ja vor einigen Jahren angefangen, tatsächlich Leipziger Kindergarten einzuladen bei uns in die Universitätsbibliothek. Dort haben wir Bücher gelesen und da ist so meine Begeisterung für Kinderbücher, weil ein Freund von mir, Kevin, hat ja mit einer Kollegin ja einen tollen Sammelband rausgegeben zu diversitätssensiblen Kinderbüchern. Und das heißt, es gibt einfach unglaublich schöne, diversitätssensible Kinderbücher und das auch nicht einem moralischen Impetus, sage ich immer, sondern wirklich wie hier auch total schön beschrieben in schönen Bildern. Ich hatte auch leider keine Sozialarbeiter-Warzenschwein oder was war das? Sozialarbeiter-Wasserschwein?
Wasserschwein.
Das fand ich schon total, also das ist einfach, wo ich sage, total schön. Wir haben bei den Kindern immer tolle Reaktionen erlebt, wenn wir den Kindern dann vorgelesen haben, bei Zwei Papas für Tango zum Beispiel, ein anderes Kinderbuch, wenn zwei männliche Pinguine oder sich als männlich identifizierende Pinguine dann so ein Kind bekommen. Und das war total süß, weil die Kindergartenkinder sind total offen und ich glaube, es ist super wichtig, dass solche Bücher einen Markt bekommen oder noch einen größeren Markt bekommen, dass wir die auch bewerben, weil ich hätte es mir so gewünscht. Ich hätte es mir so gewünscht, eben nicht von diesem weiß heteronormativen Kinderbuch missdominiert zu sein. Wobei ich auch sagen muss, es war natürlich auch schön damals. Ne? Man muss auch sagen, ne, bei der allen Reflexion, die wir heute haben, ich fand das schön, wenn meine Großeltern mir Märchen vorgelesen haben. Es war auch total toll. Bis heute gucke ich auch gerne Märchen. Aber es ist ja so, dass wir uns natürlich weiterentwickeln und ich finde das auch total schön. Und was mich interessieren würde, ist, wie kommst du denn eigentlich zu so einem Kinderbuch? Also hast du dir das privat jetzt wirklich gekauft? Weil ich verrate jetzt mal was, du hast noch keine Kinder. Aber wie kommt das in deinen Bücherschrank?
Es ist ganz einfach, wir haben tatsächlich relativ viele Kinderbücher bei uns im Bücherschrank, weil wir uns regelmäßig Kinder ausleihen. die bei uns zu Besuch sind.
Du leihst Bücher aus, die leihen sich Kinder aus?
Okay, das klingt komisch.
Und es ist so, dass das Buch hat tatsächlich mein Freund gekauft. Der war in Wien und in Wien gab es einen diversen Buchladen. Der hatte neben Kinderbüchern auch Erwachsenenbücher und er ist da rein einfach auch aus Interesse heraus und hat mir dann verschiedene Büchercover geschickt und hat gesagt, pass auf, die sind so toll, wir müssen die Kinderbücher kaufen, die einfach so aufgestellt sind. Und er war halt dann total begeistert von Sam. Und so kamen wir zu diesem Buch, das jetzt neben anderen bei uns im Bücherregal steht.
Du musst noch ganz kurz auflösen, diese Formulierung, wir leihen uns Kinder aus, könnte ja auch missverstanden werden, wie kommt, also von Freundinnen.
Von Freunden, genau. Wir leihen uns Kinder von Freunden aus, was einfach schön ist, es ist einfach eine Inspiration mit Kindern. Man kriegt einen frischen, freien Kopf.
Das heißt also, wenn du in den Buchladen gehst, dann gehst du auch ganz bewusst in die Kinderbuchecke oder wie ist das?
Zum Teil. Ich kriege auch manchmal Inspiration, zum Beispiel hier im Büro zu Kinderbüchern, aber wenn es gerade so ein spezieller Buchladen ist, wie dieser diverse, der da in Wien war, dann gehe ich da auch und gucke, was es da gibt. Interessiert mich ja selber. Und ich meine, schlussendlich, vielleicht haben wir auch irgendwann Kinder, dann bietet es sich an, Kinderbücher zu haben.
Du hast ja bestimmt auch in Vorbereitung auf den heutigen Podcast das Buch nochmal durchgelesen. Ja. Unabhängig davon, weil Jan das vorhin gesagt hatte, wann hast du denn davor jetzt dein letztes Buch ausgelesen?
Ich habe mir, das war ganz wichtig dieses Jahr, als ein Ziel einen Bibliotheksausweis gemacht im Januar.
Stadtbibliothek, oder?
Ganz Stadtbibliothek hier in Leipzig und bin total begeistert. Ich habe da schon im Januar 2 Bücher ausgeliehen und jetzt wieder 2 Bücher. Und da
aber
ich
ausleihen ist ja das eine, auslesen, okay.
Also ich lese sehr viel, tatsächlich. Also ich versuche so im Monat 2 bis 3 Bücher zu lesen. ich muss aber zugeben, dass es meistens keine Sachbücher sind, sondern Romane.
Das ist völlig okay.
Die mich einfach so ein bisschen berieseln. Ja,
aber das braucht es auch. Jan?
Ja, sorry, was war die Frage?
Brauchst du nicht ausweichen. Vorhin hast du so gesagt, frag mal nicht, wann ich das letzte Buch ausgelesen habe. Wann hast du dein letztes Buch ausgelesen?
Ja, ich glaube, das war letzten Herbst.
Was war das?
Ich weiß noch nicht mal mehr den Titel, aber es ging um eine groß angelegte Geschichte um einen gestrandeten Wal.
Hanna?
Das ist so lange her, dass ich dir das gar nicht sagen kann. Also oft ist es dann so, dass ich ab einem gewissen Punkt die Motivation verliere, auch wenn es nur noch 30 Seiten sind oder so. Und ich kann es einfach nicht mehr auslesen. Ich lege es dann beiseite und sag morgen und dann vergesse ich es total. Das passiert mir richtig oft. Von daher keine Ahnung.
Okay, super spannend.
Und du, Georg?
Ich kann dir genau sagen, wir haben heute Donnerstag, das heißt am Dienstagabend.
Das aber nicht das Buch, was du hier zur Vorbereitung
hast. Nee, das habe ich ja gesagt, das habe ich letztes Jahr im Dezember ausgelesen. Ich lese halt ungefähr 2 bis 3. Es kommt immer auf die Länge drauf an, aber so, ich würde sagen, im Durchschnitt 3 bis 4 Bücher pro Monat. Mhm. Ich wollte gerade sagen 2 bis 3 pro Woche, aber das ist halt ein wirklich dünnes Buch.
Das ist so schnell. Sehe ich auch so.
Ich lese aber auch gerne viele historische Romane, die sind dann auch sehr dick. Und das also 3-4 Bücher im Monat sind eigentlich so der Durchschnitt bei mir. Und bevor wir darüber weiterreden, weil vielleicht hat Hanna auch noch Fragen zu meiner Wand, müssen wir die nochmal ganz kurz wieder richten, unsere Gläser auffüllen und wir sind dann gleich zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem einzig wahren Literatur-Podcast.
Das Buchmesse extra.
Und auf zur letzten Runde bei Traditionell und Konventionell, der diversitätssensible Literaturpodcast. Das große Finale der Buchpräsentation in unserem Buchmesse-Special, das hat Hanna heute gezogen. Und wir freuen uns jetzt auf deine Präsentation, aber Hanna.
Oh ne, die Kategorie.
Ich habe natürlich nicht vergessen, dass es noch eine Überraschungskategorie gibt. Hanna, die letzte und schwerste Kategorie. Hanna, ich übergebe dir jetzt die Nummer 3.
Okay. Werdet AutorInnen. Sonett, Ballade, Hymne, Gedichtsformen gibt es viele und nicht jede Form passt zu jedem Thema. Verfasst gemeinsam ein Kurzgedicht zum heutigen Podcast und lest es vor. Wir unterbrechen den Podcast für 5 Minuten. Andere Leute brauchen da Jahre für, um ein Gedicht
zu... Aber andere Leute sind ja nicht solche LiteraturexpertInnen wie ihr.
Das Buchmesse extra.
Liebe ZuhörerInnen, liebe ZuschauerInnen, die 5 Minuten sind um. Sie haben sich gezofft, gerauft und gekloppt. Aber es ist ein Text bei rausgekommen. Wir sind gespannt auf das Ergebnis der letzten Überraschungskategorie des heutigen Literaturpodcasts, traditionell unkonventionell. Und sie haben sich geeinigt. Hanna trägt ihr literarisches Oeuvre über den heutigen Podcast. Vor.
Literatur ist fulminant. Was wir hier besprechen, ist super brisant. Wir lesen, sprechen, diskutieren und sind dabei voll zu brillieren. Drum hört gut zu, wie wir hier reden, denn da lernt ihr was für euer Leben.
Okay, Hanna, wir freuen uns jetzt auf das große Finale von Traditionell Unkonventionell, der Diversity Podcast. 4. Buchvorstellung. Du stellst ein Buch vor und ich nehme es dir jetzt ab, weil ich das eigentlich auch vorstellen wollte. Das Buch, was ich auch zuvorletzt ausgelesen habe. Caroline Kebekus, es kann nur eine geben. Was hat's damit auf sich?
Genau, Caroline, wer ist denn Caroline? Also sie ist eine Schauspielerin, Comediansängerin, Fernsehmoderatorin. Woher kennt man sie? Wahrscheinlich alle kennen sie aus der Heute-Show, da ist sie ein festes Ensemble-Mitglied, hat aber mittlerweile auch ihre eigene Show im ARD. Was sie besonders macht, oder erstmal vielleicht, warum bin ich denn zu diesem Buch gekommen? Das habe ich nämlich von einer Freundin geschenkt bekommen mit dem Spruch, Hanna, ich weiß ja, du liest nie ein Buch zu Ende, das sind ganz kurze Kapitel, vielleicht schaffst du es ja dann bis zum Schluss. Ich habe es auch tatsächlich bis zum Schluss geschafft.
Es gibt auch Illustrationen drin, ne? So ist es.
Es gibt auch Illustrationen.
Comics quasi.
Genau, voll. Das hat das Ganze erleichtert. Nee, aber es war ein super schönes Buch. Warum habe ich das quasi jetzt irgendwie vorgestellt oder dachte, es ist wichtig vorzustellen? Es geht um Chancenungleichheit auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Da redet sie zum Beispiel von den fehlenden weiblichen Vorbildern in Geschichten. Darüber hatten wir ja vorhin schon geredet. Da redet sie aber auch über Bodyshaming, über Konkurrenzdenken zwischen Frauen, vor allen Dingen so im Business, über den Gender-Data-Gap bis hin zu sexualisierter Gewalt, MeToo. Das waren ganz viele spannende Ebenen quasi, wo sie aufzeigte, wie krass unsere also patriarchale Strukturen in unserem Gedanken und in unserer im Habitus, in unserer Lebensweise sozusagen noch verankert sind. Manche Sachen waren mir schon bekannt, sind uns alle bekannt aufgrund unserer Arbeit hier. Manche Sachen waren mir total neu und einiges schlummerte irgendwie so als Frau in einer von Männern gemachten Welt in mir drin sozusagen und wurde dadurch, dass ich das nochmal so schwarz auf weiß gelesen habe, nochmal bewusst gemacht, was ich ziemlich cool und spannend fand. Und oftmals ist man dann an so einem Punkt, wo man denkt so, oh, das lohnt sich, also ne, es lohnt sich das? Können wir hier an dieser Gesellschaft noch was verändern, wenn man dann immer das Gefühl hat, als Frau so einen krassen Gegenwind von Männern zu bekommen, wenn es darum geht, um Gleichstellung, um Gleichberechtigung, um gleiche Teilhabe sozusagen die Gesellschaft mitzugestalten. Und das macht einen ein bisschen, also es macht einen traurig und ärgerlich und verzweifelt. Und das fängt sie aber ganz gut auf, weil sie ist ja quasi Komikerin und umschreibt das Ganze immer nochmal mit so einem Witz sozusagen. Und genau, nimmt dem die Schwere im Grunde genommen, so dass man nicht komplett verzweifelt, ob der Situation, die sie da beleuchtet. Genau, was ich an ihr generell cool finde, ist, dass sie, also sie hat, also ne, sie hat ja ein Standing irgendwie in der Öffentlichkeit, also man kennt sie auf jeden Fall und sie nutzt quasi ihre Stimme auch für politische Themen wie den Feminismus, so wie in diesem Buch. Und sie versucht, so war zumindest mein Eindruck, in ihren Arbeiten Frauen, also so Allianzen zu schließen und Frauen durch, also mit ihrer Arbeit mit einzubinden. So ist zum Beispiel hier eine Illustratorin mit dabei oder eine Gastautorin, aber es sind halt Frauen sozusagen. Sie hat ja auch 19 Seiten von Kolleginnen, also alles Frauen, die Komikerin sind, weil ihr oft gesagt wird, naja, es gibt halt leider keine Frauen irgendwie im Showbiz, es gibt keine komischen Frauen, es kann nur die eine geben, so heißt auch das Buch. Und das bist du, Caroline, und sie so, nee, es gibt hier, ich kann euch das mal zeigen, hier gibt's 19 Seiten voller komischen, tollen Frauen, die ihr das nächste Mal buchen könnt. So. Und das finde ich mega, dass sie so ihre, ja genau, irgendwie ihr so Standing, ihre Öffentlichkeit nutzt, um auch Frauen mitzuziehen sozusagen. Sie hat jetzt auch, macht jetzt auch ein Festival, ist eine der Festivalorganisatorinnen, das, oh, ich habe es aufgeschrieben, Styx Festival, wo es nur weibliche Acts gibt zum Beispiel. Finde ich auch mega. Sowas braucht es halt mehr. Also es ist so im Grunde genommen so das Fazit und deswegen auch das Bild We Can Do It, von, also da oben an der Wand.
Ja, okay. Genau. Das musst du unseren ZuhörerInnen so, ja, erklären, weil die sehen das ja nicht.
Ja, das
also
stimmt.
Hinter Hanna ist sozusagen auch ein Bild, wo dann Yes, We Can Do It steht. Zu den No Angels kommen wir später noch. Ja. Genau.
Genau, dort, also so ihr Appell aus diesem Buch heraus ist, Frauen bildet Banden, Allianzen, Seilschaften und lasst uns gemeinsam irgendwie Schulterschluss ziehen und uns gemeinsam solidarisch unterstützen sozusagen, statt sich halt die ganze Zeit von so einem patriarchalen Gedanken, es kann nur eine Frau irgendwie an der Spitze geben, spalten zu lassen, im Grunde genommen. Ja, und das fand ich mega. Also das fand ich sehr schön und sehr cool und deswegen finde ich, kann das ja mal jede Person lesen. Ich persönlich als Frau fand es schön, nochmal so ein, hey, komm, wir solidarisieren uns alle miteinander, so ein Vibe mitzukriegen. Kann mir aber auch mega gut vorstellen, dass das für Männer zum Beispiel auch ein spannendes Buch ist, weil sie, weil man dort nochmal so weibliche, alltägliche Lebensrealitäten mitbekommt, die für uns mittlerweile schon mega normal sind. Also beschreibt er zum Beispiel, wie man jetzt als Frau durch dunkle Gassen geht oder so, dass man den Schlüsselbund immer schön zwischen den Fingern irgendwie aufgereiht, wie so ein Schlagring irgendwie bereithält für den Fall, dass irgendwie jemand einen angreift. Sowas habe ich auch schon oft erlebt, war für meine männlichen Freunde irgendwie total unvorstellbar und die wussten es nicht, ja. Bis hin zu, wie funktioniert eigentlich eine Menstruationstasse, das könnten sicherlich auch Männer gut interessieren und ich fände es auch gut, wenn Männer Tampons in der Tasche haben und nicht nur Frauen sich das heimlich hin und her schieben würden. Ja, was sagt ihr dazu? Oder vielleicht, also nee, ich will jetzt nichts vorlesen, das ist okay.
Du wolltest wahrscheinlich die 19 Seiten Autorin vorlesen und Moderatorin
mega.
Und Comedians, glaube ich, der Plural, ne? Jan, Menstruationstassen, Caroline Kebekus, was sagst du?
Klingt spannend. Hanna.
Das war übrigens, liebe Zuhörer, das war eine typische Jan-Antwort, ja. Wo wir uns beim ersten Teil noch darüber gewundert haben, wie lange er monologisieren kann, war das jetzt gerade, klingt spannend, eine typische Antwort, die wir von Jan kennen. Aber vielleicht kannst du die noch etwas ausführen.
Ja, ich kann es probieren, ne? Hanna und ich, wir hatten, ich habe diesen Prozess des Lesens ja in den letzten 2 Tagen irgendwie begleitet, beziehungsweise nicht begleitet. Das klingt total
lies jetzt,
weird.
Hanna.
Aber Hanna hat mich quasi auf dem Laufenden darüber gehalten. Ich fand es faszinierend, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich fand es faszinierend, wie viele Facetten gesellschaftlichen Lebens dieses Buch abzudecken scheint.
Du hast das jetzt auch zum ersten Mal gehört, vermutlich, ja?
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ob es mich jetzt so 100% anspricht, dass ich es jetzt ausleihen würde von dir zum Beispiel. Liegt daran, dass ich irgendwie, ja, es spricht viele Themen an, aber tatsächlich bin ich eher so jemand, die so eine Gesamtstory irgendwie lieber liest. Also die so, ne, irgendwann kommt Spannung und dann flacht wieder so ein bisschen ab. Ich meine, du kennst es ja auch, Georg. Also würdest du mir widersprechen?
Tatsächlich ist das für mich ein sehr spannendes Buch. Ich würde es tatsächlich vermutlich in die Kategorie Sachbuch einordnen, weil es mich von meinen eigenen Stereotypen-Klischees überrascht hat. Die Frau schreibt sehr pointiert in einer typischen Caroline Kebekus-Weise. Man muss sie, also wenn man sie als Comedienne kennt, dann weiß ich sie auch mal Freundin der derberen Worte, kritisiert auch gerne mal die katholische Kirche mit tollen Songs oder ähnlichem. Sehr gut recherchiert, weil das kennen wir aus dem beruflichen Kontext, was so ein paar Fakten angeht, legt den Finger in die Wunde und beleuchtet aber so ein paar Punkte, die auch mir wehtaten. Also ich gebe das zu, ich bin als großer Märchenfreund, hat es mir sehr weh, aber sie hat halt vollkommen recht, so ein paar so Märchenklischees zu hinterfragen. Da geht es ja immer um die arme, hilflose Prinzessin, Bauernmädchen, keine Ahnung was, das irgendwie vom Prinzen, vom Typen, vom Macker gerettet werden muss. Und dann kann man fragen, okay, ist das denn noch zeitgemäß? Brauchen wir nicht moderne Form von Märchen? Oder auch die Booking-Politik in der Comedy-Szene, wo es dann gesagt, nee, es gibt tolle Moderatorinnen, es gibt tolle Comedienne. Und dann dann hat sie den Mut, über so viele Seiten einfach Namen aufzulisten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch ihren Freundinnen da die Möglichkeit zu geben, Illustrationen zu machen und so weiter. Das Buch ist wie Caroline Kebekus und das macht richtig Spaß und es tut, und das sage ich als Mann, auch weh. Und das ist halt sowas, wo ich sage, geil, wenn das ein Buch auslöst, dann hat das ja auch einen Mehrwert. Ich mag Bücher, die dann auch Emotionen auslösen. Ich gebe dir auch durchaus recht, es ist kein Buch, was ich auf dem Nachttisch habe, wo du Twilight lesen würdest und ich zum Beispiel von der Dame da oben, nach der mich Hannah nachher noch fragen wollte, Bücher habe, weil so die schöne heile Welt, sondern das ist eher sowas, was ich im Arbeits- und Lesezimmer ganz bewusst lesen würde, okay. Weil es auch richtig ist und wichtig ist und ein tolles Buch ist und ein engagiertes Buch und das ist auch nicht ohne Grund auf den Bestsellerlisten gewesen. Also ich würde auch sagen, das kann man lesen. Und allein die Tatsache, dass Hannah das gelesen oder so ausgelesen
also
hat.
Also ausgelesen.
Ausgelesen hat.
Fertig gelesen.
Das spricht für das Buch.
Das ist wirklich. Also ich habe, mir fiel es auch schwer, das Buch aus der Hand zu legen. Und ich habe an Stellen gelacht, was mir sonst auch nie passiert. Also
ist mir auch peinlich gewesen in der Bahn teilweise.
Ja, also ich fand das Buch extrem gut. Und wie gesagt, so einige Sachen, die sind dir bewusst und das ist nichts Neues, ne? Also man denkt sich so, okay, noch ein feministisches Buch, das gibt's doch schon, es gibt's doch schon so häufig und trotzdem finde ich es irgendwie einzigartig, weil es mit diesem Humor noch irgendwie gespickt ist und halt auch sehr gut recherchiert und so viele Facetten halt irgendwie beleuchtet.
Vielleicht muss ich ihm doch eine Chance geben, hä?
Gucken.
Du gibst dir eine Chance, von Anfang an eine Chance gegeben, Hanna, habe ich sozusagen den Damen, die sozusagen du heute an deine eigene Pinnwand gehangen hast, sozusagen, wenn du jetzt Caroline Kebekus mit den No Angels vergleichen müsstest, was wäre denn so eine Gemeinsamkeit von den beiden? Was, oder gibt's irgendwas, was die so krass unterscheidet? Die Gruppe No Angels und die Autorin, Comedienne, Caroline Kebekus. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe und ich rede einfach, damit du dir ein paar Gedanken dazu machen kannst, wie du diese hochgeistige, anspruchsvolle Aufgabe lösen kannst.
Nee.
Gut, muss man auch nicht. Ja. Warum hängt denn da die No Angels?
Eigentlich nur, weil du gesagt hast, wir sollen irgendwas ausdrucken, uns da aufhängen und dann dachte ich, ja okay, No Angels. Da hatte ich jetzt neulich, also so 20 Jahre nach dem eigentlichen Hype, hatte ich den Hype, weil sie wieder zusammengekommen sind und da habe ich mir alles angeguckt und jetzt bin ich Fan halt. Nur deswegen, also es hat keine tiefere Bedeutung.
Aber das ist eine Gemeinsamkeit. Du bist sowohl Fan von den No Angels auch von Caroline Kebekus.
Aber das bringt mich gleich zu der Frage. Georg, wer ist denn diese Dame in schwarz-weiß ausgedruckt auf deiner Seite der Wand sozusagen, die so fesch in die Kamera blickt? Keine Ahnung.
Ja, liebe ZuhörerInnen, wir haben sozusagen zwei Pinnwände hinter uns aufgestellt, wo wir so, wer mochte, so ein paar persönliche Dinge mitgebracht hat. Und die Person ist tatsächlich eine Autorin, die ich sehr mag, weil ich durfte ja vorhin auch nicht sagen über Literaturerlebnisse, weil ihr ja die Aufgabe hattet. Das ist Rebecca Gablé. Das ist tatsächlich meine lieblingshistorische Romanautorin. Ich liebe Romane von Rebecca Gablé. Englische Geschichte vom Mittelalter bis zu Heinrich dem VIII. Die Warringham Saga, großartig. Das sind Bücher, die ich immer wieder lesen kann. Und das ist auch also eine persönliche Erinnerung. Ein Geburtstag, es war der vorgestern, da hat mein damaliger Freund mir das erste Buch von ihr geschenkt, aus Verlegenheit, weil tatsächlich er dann gesagt hat, okay, Georg liest gern. Und dann kaufe ich mal ein Buch und das war durch Zufall so ein Glückstreffer. Und das ist eine großartige Autorin, gute Literaturwissenschaftlerin, hat sich über englische Geschichte gut belesen. Das ist so eine Autorin, da kaufe ich blind Bücher, lese die und lese die 3, 4, 5 Mal. Du kennst du?
Ich kenne die. Ich habe auch schon Bücher von ihr gelesen. Eine Freundin von mir ist auch ganz großer Fan und sie hat mir dann damals auch welche ausgeliehen. Es sind so Wälzer.
Ja.
Aber wenn man einmal dann loslegt, dann ist man wirklich gefangen in dieser Geschichte.
Kann ich auch eine peinliche Geschichte erzählen, weil wir vorhin diese peinlichen Historien. Unsere Kollegin Manu N. oder nennen wir sie M. und ich sind beide große Fans von dieser Autorin gewesen. Und es gab vor ein paar Jahren so eine Büchertour, als ein neues Buch von ihr erschienen ist. Und offensichtlich hat sie in Leipzig nicht so viele Fans, aber es gab da so ein Bus, so ein Doppelstockbus, der beklebt war mit dem Cover vom Roman und da ist man da reingekommen und dann hat man so eine virtuelle Tour durch die Geschichte gemacht. Ich glaube, Manu und ich waren die einzigen Personen in diesem Doppelstockbus. Also es gibt auch Bilder davon, aber da war ich so richtig so Fangirl und fand das ganz toll. Ja, das ist schlimm. Also es ist auch so eine Person, da kann ich auch nicht warten, bis die Bücher im Paperback erscheinen. Die kaufe ich mir immer sofort. Das ist, ich liebe die tatsächlich und kann die auch immer wieder lesen und nur empfehlen. Ja, und was hängt da noch? Ein Foto von meiner Privatbibliothek mit den Tulpen davor, das ist tatsächlich bei mir zu Hause. Lesen gefährdet die Dummheit, auch das ein Satz, den wir heute hoffentlich verinnerlicht haben. Und ich weiß nicht, wer das dahingegangen hat, rein zufälliger Impulse Leipziger Hochschulbeiträge zu Diversität und Chancengleichheit. Das ist zufälligerweise eine Buchreihe, die wir hier in der Stadtschule rausgeben, wo Jan und ich einigen Einfluss drauf haben. Kann man übrigens käuflich erwerben. Genau, tolle Bücher auch, die da bisher erschienen sind. Ach, schön. Ihr Lieben, jetzt haben wir in 2 Folgen über Literatur geredet. Wir haben länger geredet als wir damals und haben weniger Bücher behandelt. Ich glaube, Marcel Reich-Hanitzky hat immer so ein bisschen gefragt, was bleibt offen? Was habt ihr noch, was ihr loswerden wollt?
Oh, ich habe was.
Ja.
Dann fang an.
Go.
Nee, ich mach zum Schluss.
Ach so, okay. Mir ist gerade nur eingefallen, Hanna, du hattest vorhin gefragt, wie man eventuell, also quasi gendern mit psychischen Erkrankungen, wie könnte man das Sprechen über psychische Erkrankungen anders gestalten, dass man wegkommt von dieser Niedergeschlagenheit, Schwere etc. Du, Georg, hattest dann Viktoria Müller, mit der wir ja in einem unserer letzten Podcasts gesprochen haben.
Gibt's überall bei YouTube, Spotify, Apple Podcast und dieser?
Genau, da kann man das überall gucken. Viktoria Müller hat ein Buch geschrieben, Meine Depression und ich, ist quasi ein eigener Erfahrungsbericht. Und was sie macht, sie baut halt das Bild, was im Titel ihres Buches schon vorkommt, Meine Freundin, die Depression und ich, auf quasi. Ne? Sie behandelt diese Krankheit, die man hat, die man durchaus ein Leben lang haben kann, ohne dass sie weggeht, die aber immer wieder kommen kann, quasi als Freundin. So als etwas, was einfach ein immanenter, auch irgendwie ein persönlichkeitsbildender Teil des eigenen Lebens ist. So, und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ohne aber zu sagen, wir skippen jetzt die dunklen Parts, weil wir sie im Grunde nicht skippen können, weil sie einfach dazugehören. So, das fiel mir nur kurz ein.
Doro.
Also mein letzter Punkt ist tatsächlich, dass ich ja hier jetzt das Rätsel gewonnen habe. Ne? Mhm. Und da steht ja hier, ich bin die Einhorn-Lesekönigin, was auch immer. Mhm. So, was springt denn da jetzt raus, Georg?
Oh, sehr gut.
Aha.
Du kannst dich so nennen, morgen im Büro.
Morgen wund. Das zieht nicht, weil morgen mit dem Homeoffice und gefühlt ist niemand im Büro, Georg.
Ja, du kannst ja aber deinen Freund zwingen, dich permanent so anzusprechen.
Ich würde sagen, du überlegst dir da mal was Schönes. Und wenn ich nach dem Urlaub wieder da bin, kannst du mich ja überraschen. Ich finde es nicht in meinem Büro.
Kuchen mit Zuckergussglasur.
So, wo zum drauf Einhorn.
Steht
Einhorn.
Literatur
Einhorn. Ich nehme mir das mal mit und Hanna, du wolltest auch noch was loswerden.
Ja, also auch wenn es jetzt 2 Folgen sind, sozusagen von einer Podcast-Folge, war es dann doch, und das im Sinne der Transparenz, ein sehr langer Abend. Und es waren super spannende Gespräche auch, super spannende Bücher. Es war mir eine Freude, mit euch hier zu sitzen. Aber wir hatten uns ja vor uns drüber unterhalten, ob es cool ist. Wir haben gelost, wer wann vorstellt. Und ich muss aber ehrlich sagen, es wäre doch besser gewesen, das gemixt zu machen, weil gegen Ende des Abends, wo alle sehr erschöpft sind von dem Reden und sowas, dann möglicherweise auch zum so ein, ne, dass die Gesprächsanteile ein bisschen geringer waren von uns Frauen sozusagen, weil wir alle so ein bisschen erschöpft waren. Und das wollte ich noch anmerken im Sinne der Transparenz. Das können wir nächstes Mal auf jeden Fall besser durchdenken.
Die Losgöttin hat entschieden, aber trotzdem kann man auch sie kritisieren. Ich bin mega glücklich über unseren Sonderpodcast anlässlich der Leipziger Buchmesse. Ich verrate im Sinne der Transparenz, dass es gewisse Personen in dieser Runde gab, die daran nicht mehr geglaubt haben, aber durch subtile Einwirkungen meinerseits dieser Podcast heute doch noch zustande kam. Ich freue mich sehr und bedanke mich an erster Stelle bei meinen LiteraturexpertInnen Dorothee Ulrich, Hanna Ludwig und Jan Tschatschulla, unserem Podcast-Produzenten. Und natürlich soll er erwähnt werden, unser alternativer Podcast-Produzent Kirill Brandt, der heute hinter den Kameras und Mikrofonen saß. Ich sage an dieser Stelle, was ich sonst gerne am Anfang sage, folgt uns bei YouTube, Instagram und gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns außerdem über ein Abonnement bei Spotify, Deezer und wo man uns sonst noch abonnieren kann. Ich möchte diese Folge schließen mit einem Zitat, was ich mir zum Thema Literatur rausgesucht habe. Ich habe mich ja intensivst vorbereitet auf den heutigen Podcast und finde es eigentlich passend, mit den Worten von Helen Hayes zu schließen. Sie ist also war eine Schauspielerin, die über das Thema Literatur und Bücher Folgendes gesagt hat. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst, wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Zusehen. Einen schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Traditionell Unkonventionell, der Diversity Podcast.
Tschüssi und auch danke dir, Georg.
Tschüss. Tschüss.
Unkonventionell, der Diversity Podcast.
Das Buchmesse extra.